Letzten Montag, 15. Februar, wurde in Los Angeles zum 58. Mal die begehrtesten Musiktrophäen der Welt verliehen, die Grammys. Natürlich kommen für diese Tage die großen Musikstars nach Los Angeles. Auch Paul McCartney, vielleicht habt ihr das in 20 Minuten auch gelesen, der Ex-Beatle war auch da. Er wollte mit einigen Leuten eine private Grammy-Party besuchen. Und das, ich meine, Paul McCartney, ich weiß nicht, also in meiner Generation ist Paul McCartney einfach ein Begriff, einer der Beatles, der sich selbstständig gemacht hat. Und wenn Paul McCartney zu einer Party kommen will, die ich veranstalte, dann ist das einfach eine unglaubliche Ehre und ein Riesenhype. Weil wo Paul McCartney ist, da ist die Presse. Nun, dieser Rapper Tyga, hätte also unglaublich geehrt sein können, dass Paul McCartney mit einigen Freunden da zu ihm in die Party kommt. Doch der Türsteher, der erkannte Paul McCartney nicht und verweigerte ihm den Zutritt. Wie viel VIP muss man da noch sein, dass man an diese Party kommt? Mehr geht ja nicht. Ich glaube, Paul McCartney hat gesagt, was für ein Lied muss ich jetzt noch komponieren, dass die mich da reinlassen? Er hat es also mit Humor genommen und fuhr dann zur nächsten Party. McCartney dachte wohl, dass ihm jede Party offen stehen würde. Doch diesmal hatte er sich getäuscht. Der Türsteher meinte, er würde nicht zu dieser Gesellschaft passen. Darum geht es auch in unserem Abschnitt im Epheserbrief. Es geht um die Frage, wer zum Volk Gottes dazugehört, wer Zutritt in den Himmel hat. Und wir sind heute bereits beim letzten Teil der Reihe Gottes großartiger Plan. Für die Menschen sind wir beim letzten Teil angekommen und wer die vorderen Teile verpasst hat, sollte die nachhören, um dann wirklich so das Gesamtbild von diesen 14 ersten Versen, die wirklich viel drinsteckt, die oft umstritten sind, oft oberflächlich behandelt werden, um sich da mal nochmal einen Überblick zu verschaffen. Ihr könnt das tun, indem ihr auf unsere Webseite geht, dort könnt ihr die Manuskripte downloaden, ihr könnt den Podcast anhören, den kann man übrigens auch abonnieren, wenn ihr die Predigten wollt, aber bitte macht es nicht so, dass ihr denkt, ah, ist das super, die Predigten kann man überall holen und so, dann muss ich gar nicht mehr in den Gottesdienst kommen. Dann habe ich nicht verstanden, was Gottesdienst ist. Aber wenn man mal nicht kommen kann, kann man das gerne nachhören oder nochmals vielleicht auch Hauskreise arbeiten dann, damit. Gottes großartiger Plan für die Menschen. Und heute der Abschnitt, der letzte, den wir betrachten werden, ist überschrieben, bewahrt zur vollständigen Erlösung. Paulus betont nochmals in aller Deutlichkeit, das hat er am Anfang so gesagt, dass Gott vor Schöpfung der Welt entschieden hat, wie ein Mensch gerettet wird, falls der Mensch sich von ihm löst und was im Sündenfall geschah. Und nun sagt er in aller Deutlichkeit nochmals, dass die Entscheidung, die Gott vor der Erschaffung der Welt getroffen hatte, wie er das gemacht hat oder dass er das gemacht hat. Von Anfang an war es Gottes Entschluss und so verstand es Paulus früher, das Volk Israel zu erwählen. Wir haben ja das miteinander angesehen, ich komme dann noch drauf zurück. So sah er es früher. In Christus sind wir im Voraus durch das Los getroffen worden, nach dem Beschluss dessen, der alles bewirkt, dass Gott, das geschah alles nach seinem Willen. Diese Übersetzung, die ihr hier jetzt an der Leinwand seht, werdet ihr in eurer Bibel vermutlich nicht finden, außer ihr habt eine ganz besondere Bibel. Meistens steht dort so etwas wie, in ihm sind wir zu Erben eingesetzt. Wenn ihr eine Bibel habt, schaut mal rein, vermutlich steht dort etwas von Erben. In ihm sind wir als Erben eingesetzt. Das machen die meisten Übersetzungen. Ich habe eine gefunden, ich habe nicht alle angeschaut, eine gefunden, die es ähnlich macht wie hier. Im Epheserbrief gibt es drei Stellen, die im Griechischen das Wort verwenden, das mit Erbe übersetzt werden sollte. Doch dieses Wort, das Paulus hier im Vers 11 verwendet, ist ein anderes Wort. Eben nicht, das explizit Erbe beschreibt. Im Neuen Testament kommt dieses Wort nur einmal und zwar hier vor. Das Neue Testament spricht ja viel über das Erbe, aber dann sehen wir, das ist eine einmalige Verwendung dieses Wortes. Und dieses Wort bedeutet eigentlich vom Los getroffen sein oder durch ein Los gewählt worden sein. Und vermutlich verzichtet man auf diese Übersetzung, weil man befürchtet, dass der Leser dadurch irritiert würde und Missverständnisse entstehen könnten. Das ist eine legitime Überlegung, wenn man Texte übersetzt, dass man ja immer sich von dem Gedanken leiten lässt, versteht dann der Leser das, was hier auch im Grundtext eigentlich steht. Und vermutlich sind die Übersetzer dazu gekommen, dass das irritierend sein könnte, wenn hier plötzlich von einem Los die Rede ist. Aber ich denke, dass Paulus mit dieser Wortwahl der Tatsache verstärkt den Ausdruck geben will, dass die Erwählung auf reiner Gnade beruht. Das Los ist auf Israel gefallen. Die Juden haben keine Verdienste vorzuweisen, aufgrund derer sich Gott für sie entschieden hätte. Die Erwählung ist ihnen zugefallen. Es ist der ausdrückliche Wille Gottes, der das bewirkte. Das ist Gnade. Gottes Gnade. Eben ein freies Geschenk. Mose sagte den Israeliten, bevor sie das Land Kanaan eroberten, ihr seid ein Volk, das ausschließlich Jahwe, dem Gott Israels, gehört. Jahwe, euer Gott, hat euch unter allen Völkern der Erde ausgewählt und zu seinem Eigentum gemacht. Das Los fiel auf Israel. Und natürlich könnte man auf die Idee kommen, Israel könnte trotzdem vielleicht etwas doch dazu beigetragen haben. Vielleicht eine Kleinigkeit, dass Gott doch dachte, ich nehme jetzt Israel. Doch Mose sagte deutlich, dass sie nichts dazu beigetragen hatten. Das tat Gott nicht etwa, weil ihr größer seid als die anderen Völker. Ihr seid vielmehr das Kleinste unter ihnen. Also es gibt nichts, wo ihr darauf stolz sein könntet oder denken könnt, deshalb habe ich euch erwählt. Sie sollen sich nichts darauf einbilden. Gott hat die Wahl getroffen, warum auch immer, weiß kein Mensch. Das Los ist einfach ihnen zugefallen. Und damit betont Paulus die absolute Souveränität Gottes in dieser Entscheidung. Diese Gnadenwahl ist aber mit einer Aufgabe verbunden. Das Volk Israel soll ein vorbildliches und Gott zugewandtes Leben führen. Also die Wahl Gottes hat ein Ziel, eine Idee. Mose sagt, ihr habt ja dazu gesagt, dass ihr ein heiliges Volk sein sollt, das ausschließlich Jahwe, seinem Gott, gehört, ein Volk, mit dem Jahwe Erde einlegen und das er hoch über alle anderen Völker heben will, die er geschaffen hat. Gott hat das Volk Israel erwählt und Israel hat dieser Erwählung zugestimmt. Sie waren bereit, ein Leben zu führen, das Gott ehrt. Die Erwählung hat zur Folge, dass Israel Gott Ehre erweisen sollte. Und genau diesen Gedanken nimmt Paulus auf in diesem Epheserbrief. Wir wurden vom Los getroffen mit dem Ziel, dass wir zum Ruhm von Gottes Macht und Herrlichkeit beitragen, wir alle, die wir unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben. Alle Juden, die im Blick auf den Messias lebten, alle Juden, die im alten Bund, im alten Testament ein gottesfürchtiges Leben führten, gehören zum Volk Gottes. Und leider hat das Volk Israel, wer das Alte Testament gut kennt, einen anderen Weg eingeschlagen. Aber es gab immer Israeliten, die ihr Leben auf Gott ausrichteten, vorbildlich lebten und ihre Hoffnung auf den Messias setzten. Zu diesen Personen gehörten zum Beispiel König David, von dem wir eben den Psalm gehört haben, wo er davon spricht, dass Gott sein Fels ist. Oder auch der alte Mann Simeon und die Prophetin Hanna, die auf Jesus gewartet hatten und überglücklich waren, ihn vor ihrem Tod zu sehen, als Maria und Josef mit ihrem Sohn zum Tempel gingen in Jerusalem, um ihn beschneiden zu lassen. Wir haben in der ersten Predigt die Frage gestellt, wer mit dem Uns und dem Wir gemeint ist. Von wem spricht Paulus in den ersten 12 Versen dieses Abschnittes im Epheserbrief? Und ich bin davon überzeugt, dass er von den Juden spricht, dem erwählten Volk Gottes. Und eigentlich können wir gar nichts anderes erwarten. So dachten die Juden, auch die Juden, die Jesus nachfolgten. Gott musste zum Beispiel Petrus eine spezielle Lektion erteilen. Er sollte nämlich zu Cornelius, einem heidnischen Hauptmann, gehen, also in sein Haus. Und da musste Petrus über seinen eigenen jüdischen Schatten springen. Er tat es nur, weil Gott ihm das so unmissverständlich klar gemacht hat, dass er jetzt dorthin gehen muss. Und als er das Haus des Cornelius betreten hatte, sagte er: Ihr wisst sicher, dass es einem Juden nicht erlaubt ist, engeren Kontakt mit jemandem zu haben, der zu einem anderen Volk gehört. Oder ihn gar in seinem Haus zu besuchen. In ein Haus eines Heiden zu gehen, war für einen Jude eigentlich ein No-Go. Aber Gott hat mir unmissverständlich klar gemacht, dass man keinen Menschen als unheilig oder unrein bezeichnen darf, nur weil er kein Jude ist. Vor der Erschaffung der Welt erwählte Gott das Volk Israel. Das glaubten die Juden. Ich habe es das auch versucht, im Alten Testament etwas festzumachen. Doch Paulus verstand, dass das nur ein Teil der Wahrheit ist. Gott hat ihm und den anderen Aposteln ein Geheimnis, das über Jahrhunderte verborgen blieb, gelüftet. Von diesem Geheimnis haben wir schon letzten Sonntag etwas angeschaut. Eindrücklicher könnte Paulus dieses Geheimnis nicht enthüllen, wie er es hier nun tun wird. Bis zum Vers 12 spricht er immer von uns und wir. Uns und wir. Da haben wir in der ersten Predigt haben wir uns ja gefragt, wer ist denn das uns und wir? Die einen sagen, das ist individuelle Erwählung. Jeder Mensch wird vor der Welt bestimmt, ob er verloren geht oder gerettet wird. Das ist der Calvinismus, der das lehrt. Und das andere ist die kollektive Erwählung. Was ich der Überzeugung bin, dass Gott vor Anfang der Welt den Menschen erwählt hat. Zunächst einmal dann, so wie es die Juden gesehen haben, eben der Jude. Und Gott hat immer erwählt, und das sehen wir im ganzen Text, immer heißt es, vor Anbeginn der Welt erwählt in Christus, ist immer mit Christus verbunden. Also, und das fasziniert mich, und das ist für mich eigentlich das durchschlagendste Argument, dass dass man eigentlich so verstehen sollte, wie ich das euch erkläre. Also, bis zum Vers 12 spricht er immer von uns und wir. Und wer jetzt die Bibel hat, darf das ruhig nachlesen und ich werde es auch noch einblenden. Aber im Vers 13 wendet sich Paulus plötzlich direkt an die nicht-jüdischen Leser. Jetzt wendet sich Paulus zum ersten Mal mit einem Ihr an die Heiden. Auch ihr gehört jetzt zu Christus. Also vorher immer wir Juden, wir Apostel. Wir sind durch Christus erwählt. Und jetzt kommt das Geheimnis, das offenbart wird. Aber in ihm seid auch ihr erwählt. Habt auch ihr gehört jetzt zu Christus. Das ist nun eine ganz neue Perspektive. Obwohl die Juden das erwählte Volk Gottes sind, können die Heiden genauso wie die Juden an allen Versprechen Gottes teilhaben. So wie wenn sie Juden wären. Durch Christus bekommen die Heiden dieselben Privilegien wie die Israeliten, die Jesus nachfolgen. Und Paulus führt das später noch genauer aus. Früher hattet ihr Heiden, keinerlei Beziehung zu Christus. Ihr hattet keinen Zugang zum israelitischen Bürgerrecht und wart ausgeschlossen von den Bündnissen, die Gott mit seinem Volk eingegangen war. Seine Zusagen galten ihnen und nicht euch. Euer Leben in dieser Welt war ein Leben ohne Hoffnung, ein Leben ohne Gott. Glücklicherweise änderte das komplett durch Jesus. Jetzt können auch die Heiden ein hoffnungsvolles Leben mit Gott führen. Jesus selber macht das möglich. Die Hoffnungslosigkeit der Heiden ist Vergangenheit. Das alles ist durch Jesus Christus Vergangenheit. Weil Christus sein Blut für euch vergossen hat, seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, also Heiden, die fern von Gott sind, sondern habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Jetzt gehört ihr auch dazu. Mit anderen Worten, die Geheiden gehören durch Christus auch zum Volk Gottes. Und nun bleibt die Frage, wie sich das konkret auswirkt. Gehört jetzt jeder Heide automatisch zum Volk Gottes? Nein, natürlich nicht. Die Heiden, die sich Jesus zuwenden, gehören zum Volk Gottes. Paulus schreibt ganz genau, wie das vor sich ging, dass die Epheser zu Christus und damit zum Volk Gottes gehören. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Und damit beschreibt Paulus, wie ein Mensch, übrigens auch heute noch, Christ werden kann. Die Voraussetzung ist, dass ich das Evangelium höre. Deshalb legen Christen so viel Wert auf die Verkündigung. Die Menschen müssen das Evangelium hören. Das Evangelium lehrt, dass Jesus für unsere Schuld am Kreuz starb und dass er nach 3 Tagen auferstand. Das Evangelium lehrt, dass deshalb jeder Mensch, der seine Schuld bekennt und sich so mit Gott versöhnen kann. Paulus schreibt den Christen in Korinth, wir treten im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Es ist eine Einladung Gottes. Es ist niemand gezwungen. Es ist eine Einladung. Der erste Schritt ist, dass wir das Evangelium hören. In diesem Raum hat es nun jeder gehört. Niemand kann rausgehen und sagen, ich habe das Evangelium noch nie gehört. Jeder hat es gehört. Und wer will, kann noch mehr darüber erfahren, kann mich fragen, ich erkläre alles. Aus der Bibel, kein Problem. Der zweite Schritt ist, dass wir diese Botschaft im Glauben annehmen. Ihr habt diese Botschaft im Glauben angenommen. Das geschieht durch die Hinwendung zu Gott. In einem Gebet kann ich meine Schuld bekennen und mich entschließen, Jesus nachzufolgen. Eine fundamentale Schuld. Da geht es jetzt nicht nur, ich habe jetzt da 50 Rappen gestohlen oder so. Die fundamentale Schuld ist, dass ich bis dahin Jesus als Sohn Gottes nicht anerkannt habe. Ich lade Jesus in mein Leben ein. Und als die Menschen am Pfingsten die Predigt von Petrus hörten, fragten sie, was sie nun tun sollten und könnten. Petrus antwortete, kehrt um und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen, dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Der Heilige Geist ist die Folge dieser Hinwendung. Wenden wir uns Gott zu, dann wendet sich Gott uns zu, indem er durch den Heiligen Geist in unser Leben hineinkommt. Wie das Paulus auch den Ephesern sagt, das ist übrigens der dritte Schritt. Gott hat euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Es sind die drei Schritte. Das Evangelium hören, auf das Evangelium reagieren und den Heiligen Geist empfangen. So kann jeder Mensch, egal welche Nation er angehört, zum Volk Gottes dazukommen und an all dem Reichtum teilhaben, den Gott seinen Kindern versprochen hat. Und als Petrus bei Cornelius war und sah, dass der Heilige Geist zu ihm kam, verstand er plötzlich, dass Gott jeden Menschen retten will. Und erstaunt sagte er, jetzt wird mir es richtig klar, dass Gott keine Unterschiede zwischen den Menschen macht. Er fragt nicht danach, zu welchem Volk jemand gehört, sondern nimmt jeden an, der Ehrfurcht vor ihm hat und tut, was gut und richtig ist. Er nimmt jeden an. Er sagt jetzt hier nicht, er war der Apostel. Er sagt jetzt hier nicht, er nimmt jeden an, den er erwählt hat. Nein, er nimmt jeden an, der Ehrfurcht vor ihm hat. Ganz andere Wortwahl. Ganz andere Mentalität kommt hier rüber. Aber er war erstaunt. Weil als Jude war ihm das bis dahin nicht dermaßen klar, dass das, was Gott versprochen hat, für jeden Menschen Gültigkeit hat, der sich Gott zuwendet. Noch als drittes, mit der Annahme des Evangeliums und der damit verbundenen Hinwendung zu Jesus bekommen wir den Heiligen Geist. Und das bedeutet, dass Gott uns nicht allein lässt. Es ist also nicht ein Glaube, bei dem wir mit Wissen vollgestopft werden und dann müssen wir das Wissen möglichst archivieren und je mehr Wissen wir archiviert haben, je bessere Christen sind wir. Sondern es ist ganz andersrum. Wenn wir zu Gott kommen, dann kommt Gott zu uns und lebt in uns. Da beginnt etwas Neues zu leben. Und viele Dinge, die man vorher nicht verstanden hat, versteht man plötzlich. Mir ist das ganz deutlich geworden, als ich mich bekehrt habe und mein Leben Jesus anvertraut. Ich habe vorher schon ein bisschen in der Bibel gelesen. Ich bin nicht in einem klassischen christlich-freikirchlichen Haus aufgewachsen. Und dass ich viel in der Bibel gelesen habe, hat man nicht besonders toll gefunden, nach der gedacht, du würdest besser ein bisschen mehr Zeitung lesen, als immer in der Bibel, als ich dann mich bekehrt hatte. Aber das war für mich faszinierend, als ich dann mein Leben Jesus anvertraute, wirklich eine Wiedergeburt erleben konnte. Da ist für mich das Bibellesen, das hat wie mehr Farbe bekommen. Plötzlich habe ich Dinge verstanden, die ich vorher nicht verstanden. Das war nicht, weil ich jetzt besonders intelligent wäre oder so, sondern das ist, weil Gott in mir hineingekommen ist, durch den Heiligen Geist. Das bedeutet, dass Gott uns eben nicht alleine lässt. Gott begleitet uns, bis wir das Ziel erreichen. Und Paulus betont zwei interessante Aspekte des Heiligen Geistes. Gott hat euch durch Christus den Heiligen Geist gegeben, damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Wenn der Heilige Geist zu einem Menschen kommt, vergleicht Paulus das mit einem Siegel. Und wir können uns das vorstellen, wie wenn jemand Konkurs macht. Ich weiß nicht, wer schon Konkurs gemacht hat, ich zum Glück noch nicht. Aber da kommt dann, wenn das jetzt eine Firma ist oder wenn das mein Eigentum ist, ich habe jetzt ein großes Haus, da kommt der Betreibungsbeamte und der schaut dann im Haus rum und dann wird alles versiegelt oder bekommt eine Plakette, was nun in die Konkursmasse fließen muss. Die teure Stereoanlage, weiß ich, was die dann alles markieren. Und jetzt stehen diese Sachen immer noch im Haus drin, aber der Hausbewohner, der da drin wohnt, ist nicht mehr Eigentümer von den Dingen, die versiegelt sind, sondern das Konkursamt ist nun der Eigentümer dessen, was versiegelt worden ist. Und genau das will Paulus uns hier sagen. Diese Versiegelung heißt, dass wir Eigentum Gottes sind. Gott hat uns das Siegel aufgedrückt und gesagt, der gehört jetzt zu mir. Das ist mein Eigentum. Egal wo und unter welchen Umständen wir leben, wir gehören jetzt zu Gott. Gott hat uns das Siegel aufgedrückt. Du gehörst zu mir. Du bist mein Eigentum. Wir sind versiegelt. Und ein zweiter Aspekt betont Paulus, der Heilige Geist ist eine Anzahlung, die Gott uns macht. Der erste Teil unseres himmlischen Erbes, Gott verbürgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Wir wissen ja alle, wie eine Anzahlung funktioniert. Wer ein Auto kauft oder ein Haus, der muss in der Regel bei Vertragsabschluss eine größere Summe als Anzahlung geben. Dann wird der Vertrag als gültig anerkannt. Und damit gibt der Käufer dem Verkäufer eine Garantie, dass er die fehlende Summe noch bezahlen wird. Weil sonst die Anzahlung hinfällig würde und würde die Anzahlung verlieren. Also wenn ich ein Haus kaufe und muss 200.000 anzahlen und ich ziehe mich dann zurück, dann überlege ich mir das natürlich, weil das ist dann schon ziemlich viel Geld. Die Anzahlung ist also eine Garantie für den ausstehenden Betrag. Der Heilige Geist ist eine Anzahlung, die Gott uns macht, der erste Teil unseres himmlischen Erbes, Gott verbürgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Der größte Reichtum, den wir als Christen erhalten werden, ist immer noch ausstehend. Wir haben eben eine Anzahlung bekommen. Die Restzahlung ist viel höher. Aber immerhin haben wir eine Anzahlung. Die Erlösung ist noch nicht vollständig. Und deshalb schreibt Paulus den Christen in Rom, wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des künftigen Erbes, sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Also die große Restzahlung ist noch ausstehend. Wir müssen noch warten, aber Gott hat uns mit dem Heiligen Geist eine Garantie gegeben, dass wir alles bekommen werden, was er versprochen hat. Gottes großartiger Plan für uns Menschen ist der Plan, dass er alle Menschen durch seinen Sohn retten will. Und er will die Menschen, die die Rettung annehmen, durch den Heiligen Geist ans Ziel bringen. Es macht keinen Unterschied, ob jemand jüdischer oder heidnischer Herkunft ist. Alle, die Jesus nachfolgen, werden als einziger Leib zusammengefügt. Dadurch, dass Jesus am Kreuz starb, hat er sowohl Juden als auch Nichtjuden mit Gott versöhnt und zu einem einzigen Leib der Gemeinde zusammengefügt. Durch seinen eigenen Tod hat er die Feindschaft getötet. Wenn ihr jetzt nächste Woche oder so den Epheserbrief einmal durchlest, werdet ihr merken, dass ihr vermutlich vieles viel besser verstehen werdet, wenn ihr seht, was eigentlich Paulus hier den Ephesern sagen will, wenn ihr das Grundkonzept verstanden habt. Dieser großartige Plan Gottes sollte uns dazu führen, dass wir Gott für alles die Ehre geben. Unser Leben soll sich nicht um uns selber drehen, sondern um die Ehre Gottes. Sollte uns so begeistern, dass wir genauso begeistert und dankbar sind Gott gegenüber. Gott erwählte uns mit dem Ziel, dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Wir alle, die wir unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben. Ich bete mit uns. Vater, ich danke dir für diesen großartigen Plan, den du vor der Schaffung der Welt dir vorgenommen hast. Der Plan, was du tun wirst, wenn wir Menschen uns von dir abwenden. Was du tun willst, damit wir die Beziehung zu dir wiederherstellen können. Und du hast, wie wir auch schon am letzten Sonntag gelesen haben bei Petrus, du hast dir schon vor der Erschaffung der Welt das Opfer ausersehen, deinen eigenen Sohn, der für unsere Schuld sterben sollte, damit wir dir wieder nahe sein können. Und ich danke dir, dass du nicht nur Einzelne erwählt hast oder nicht nur eine Volksgruppe erwählt hast, sondern dass jeder Mensch, der sich zu dir hinwendet, bei dir auf offene Arme trifft. Dass es dein tiefer Wunsch ist, dass Menschen sich versöhnen lassen mit dir. Und Herr, viele von uns wünschen sich, dass noch viel mehr Menschen, statt dass sie über das spotten, sich vor dir beugen und dankbar dieses Geschenk in Empfang nehmen. Deine Gnade ist großartig. Wir beten dich an. Amen.